Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Nein, den anderen.
Bevor sie weggeschmissen werden, weil sie ewig im Kühlschrank vergessen werden,
ja, genau, so kann man sich das auch
nehme ich mich der Sachen an, um sie zu nutzen.
So kann man sich das natürlich auch hindrehen,
nein,
wenn man
es
möchte.
Nein, es ist nichts hingedreht. Ich bin quasi derjenige, der auch so quasi in der 50% Off-Kiste Gemüse und Obst kauft, was andere halt dann nicht mehr essen wollen würden. Das ist genau so. Probier's mal.
Also du hast jetzt quasi mein Way genommen, weil sonst würde es ja eh schlecht werden. Und deswegen ist es Resteverwertung und nachhaltig, was
ja,
du machst.
Ja, mit Way ist es ja so eine
und
andere
kein
Sache.
Diebstahl.
Way ist ja nur, wie Mehl. Das ist ja,
ist eine Straftat, Andi.
Nein.
Was du da betreibst.
Way ist wie Mehl. Das ist
viele
halt
kleine
so
Straftaten.
So ein Grundnahrungsmittel oder so ein Basic an Ingredient.
Ein Haufen kleine Straftaten, die du begehst.
Und alles drumherum, so die Pflaumen, die ich damit reingeschmissen habe, die sahen
Straftat, geklaut.
sahen schon ein bisschen
hast
komisch
von,
aus.
Von mir, ja, weil die sind getrocknet, Andi.
Ach so, ich dachte, die sind so weit kaputt. Oder wie heißt das dann? Gegoren, aber es schmeckt so ein bisschen gegoren auch.
Habt ihr auch so einen Kollegen in der Arbeit, der immer euer
einen
Essen klaut?
Einen Beauftragten, der sich darum kümmert, dass nichts im Kühlschrank schimmelt.
Ah, herrlich. Mm. Also mal probieren, was du gekocht hast.
Es ist nicht kalt genug, es ist nicht sauer genug und es ist ein bisschen zu dick. Und?
Ich finde es ganz geil, schmeckt wie so ein warmer Schokopudding.
Ja, schon.
Es hat eine sehr puddinghafte Konsistenz.
Ja, das kommt, weil ich da bei dir, glaube ich, im Fach auch noch Weizenkleie gefunden habe oder so.
Die stehen da seit, wann waren wir auf der Hochzeit? Was hast du gesagt? Seit 6 Jahren wahrscheinlich ungefähr.
Siehst du? Also, da hast du es.
Ja, aber weil ich habe die da hingestellt, damit sie noch ein bisschen reifen. Weil jeder weiß, dass Weizenkleie immer am besten ist, wenn man sie erstmal ein paar Jahre stehen lässt. Mhm. Dann werden die Aminosäuren aufgebrochen. Und dann kannst du es besser verdauen. Und das ist, ich meine, für dich ist es ja eh gut, weil du kriegst ja einen Kater vom Essen, hast du mir gerade erzählt.
Ja.
Nicht vom Trinken, sondern vom Essen.
Das ist wahrscheinlich am Ende schon die Kombination, aber der Struggle ist größer, glaube ich, bei der Menge an Nahrung, die ich da reinschaufel. Natürlich ist es eine Wechselwirkung, aber das eine lässt halt das andere System nicht irgendwie so, okay, verdauen wir jetzt erst die Nahrung oder verdauen wir jetzt erst den Alkohol weg? So.
Machen wir erst das Gift aus dem Körper raus oder?
Ja.
Ja.
Ach, so ist es, Leute. Und was ist bei euch so los? Also ich bin tatsächlich noch
bei uns allerhand los, wie ihr merkt.
Verschallert habe ich heute gehört, gell? Mhm. Und ich habe verschallert, habe ich ja in der letzten Zeit des Öfteren schon gehört als Wort. Weil du bist ja auch noch verschallert, sagst du,
ich
gell?
Bin verschallert, ja, aber
ich bin verschallert,
nur, weil ich halt fast
Montag
verschlafen habe. Und ich lag dann so im Bett, hab halt so geschlafen und so im Schlaf habe ich dann aber so gemerkt, so, es kann nicht sein, dass der Wecker so lange nicht geklingelt hat und dass ich hier so ruhig rumlieg. Und dann habe ich auf den Wecker geschaut, habe gesehen, Wecker, Dysfunktion, leider. Aber ich habe nur fast verschlafen. Ich war eine Minute, bevor wir uns getroffen, verabredet haben, war ich am Treffpunkt.
Haben, hätten. Ja, und
war ich dort.
Ich muss wirklich sagen, ich habe mich heute so gefreut. Wir haben uns eigentlich beim BR verabredet.
Mhm.
Und das muss in irgendeinem Reiseführer stehen oder so auf einmal. Weil es war immer unser safer Spot, wo es immer einen schönen Platz gab und nicht zu viele Leute unterwegs waren. Und heute komme ich dahin und es war, als wäre es irgendwie ein Hipster-Place.
Ja gut, da gibt es halt auch einfach nur 3 Tische. Das ist schon auch problematisch.
Ja.
Und ich habe letztens so ein Magazin gelesen, so ein Öko-Bäcker-Weizen-Magazin. Und da gab es einen Artikel über den Brotraum. Vielleicht ist deswegen der Hype jetzt größer.
Das sage ich ja. Irgendein,
ist ja auch zu Recht.
Irgendein Hipster.
Qualität setzt sich durch, habe ich dir gesagt.
Qualität setzt sich durch, so ist es.
Brotraum hat halt besten Teig und auch guten Kaffee.
Ah, ist schon gut.
Aber halt nur 3 Tische draußen. drinnen kann man ja nicht sitzen. Bei 36 Grad. Das versteht ihr ja bestimmt.
Also meine ist jetzt weg. Ich fand's gut.
Löwenanteil.
Mhm. Was hast du denn da?
Ich habe immer das Gleiche, was seit letzter Woche hier rumsteht. Linsen à la Provence mit Hokkaido-Kürbis. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall die geschmeidigste Überleitung zum Löwenanteil-Marketing. Machen wir ab jetzt immer so.
Sehr geschmeidig.
Löwenanteil. Ihr kriegt 10%, wenn ihr den Code MTMT nutzt. Und ich würde es probieren, Löwenanteil. Schmeckt gut. Ist schnell aufgewärmt. Kann man sich noch ganz leicht 2 Eier reinmachen und ein bisschen Chiliöl drüber. Und dann hat man eine Mahlzeit, eine echte Mahlzeit. In weniger als 5 Minuten. Wow. Mhm.
Oder halt die gängigen Beilagen, Reis oder Kartoffeln.
Ja, es hat doch niemand Zeit, sich Kartoffeln zu kochen. Deswegen gibt's doch Löwenanteil. Also das
verstehe ich immer. Ja, aber ohne Scheiß, dieses Nicht-Zeit-Haben und so weiter, what the fuck? Dann nimm dir verdammt nochmal Zeit dafür.
Nee, kein Bock.
Ja.
Na, ich nehme mir nicht so viel Zeit für die Essenszubereitung.
Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Du hast ja dann auch Phasen. Du hast dann ja auch Phasen dabei, wo es dann wieder so ist, dass du dir Zeit nimmst. Und das ist ja auch schön.
Zurzeit sehr selten. Ja. Also in den letzten Wochen war mein Kochgame bestand eher so auf, ich mache die Uber Eats App auf und schau mir, was ich heute koche.
Und dann geht dann so schnell auch, gell?
Ja.
Schnell gekocht. Achso, nein. Das dauert ja dann so lange, oder? Und es kostet ja auch so viel Geld, oder? Was kostet es dann?
Kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber ich meine, so meine normale Burger-Bestellung bei Five Guys, da bist du natürlich dann schon immer bei
30 Euro.
Mindestens 30 Euro für ein Abendessen. Ist schon krass. Also das ist schon verrückt. Ja.
Also ich meine, es ist ja alles relativ, ob das jetzt viel ist oder wenig ist und so weiter, aber irgendwie für so bestelltes Essen 30 Euro zu zahlen, I don't know.
Das war früher mal anders, das sage ich dir.
Das war früher mal anders. Und ich meine, wie lang dauert es, bis diese Bestellung kommt?
Wahrscheinlich im Schnitt 40 Minuten.
Und wie lang dauert es, einen Reis zu kochen?
Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich würde sagen 2 Stunden.
Ja, bei dir wahrscheinlich schon. Ja, you get the point.
Ja, nee.
Doch. Also bestellt euch Löwenanteil, Leute.
Achso, ja, da waren wir, stimmt. Und macht euch Reis dazu.
Ja.
Auch wenn es 2 Stunden dauert, ist egal.
Reis kann man ja auch wirklich im Bulk kochen. Macht ja auch total Sinn, dass man nicht nur eine Portion Reis kocht, weil sonst macht man es ja immer und immer wieder, weil dann hat man auch die Möglichkeit, sich gebratenen Reis zu machen. Hm. Und macht dir mal kross gebratenen Reis und dann Löwenanteil dazu. Köstlich. Beißkonsistenzen sind unterschiedlich. Du hast crispy crunchy vom Reis und du hast letztendlich halt eben was Soßiges vom Löwenanteil. Passt perfekt zusammen.
Sämig soßig und crispy crunchy.
Super lecker.
Ja.
Du könntest zum Beispiel auch.
Muss man immer geduldig sein. Also der Reis, der muss richtig lange, damit er wirklich crispy crunchy ist.
Und dann machst du dir so ein Reiscake, so ein crispy Rice Cake. Wenn man halt
einen Reisfladen.
Genau, wenn man eine kleine Pfanne hat zum Beispiel, so mache ich es immer, dass man quasi halt schon so 2 bis 3 Zentimeter Reis hat in der Pfanne. Und dann, wie du sagst, muss man Geduld haben, genügend Butter natürlich haben und das dann wenden, wenn es einmal fest wurde unten. Und dann am Ende tust du den Reiscake kurz raus, brätst noch ein Spiegelei oder 2, nimmst die Eier kurz raus, Reiscake nochmal in die Eierfett und dann das Ei nochmal oben drauf und dann Löwenanteil dazu. Köstlich, Leute. So gut. Und in weniger als 40 Minuten zubereitet, logischerweise, und für viel weniger Geld als 30 Euro. Aber ich verstehe schon, du bist ja auch ein halber Amerikaner, also du musst ja auch amerikanisches Essen essen.
Ja. Ich brauch das.
Du brauchst das.
Das ist so.
Ja.
Ich krieg keinen Hangover vom Essen immerhin. Aber vielleicht geht es bei mir auch los, wenn ich dann 57 bin.
Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Es ist schon die Summe aus Alkohol und viel Essen, das ist ja vollkommen klar.
Komisch auch, dass es so ist.
Das ist echt komisch. Warum ist das so? Man denkt doch, ich habe so viel gegessen, dann wird doch der Alkohol aufgesogen wie in so einem Schwamm, oder?
Aber also das, was du an Symptomen beschrieben hast, ist trotzdem nicht normal.
Nur weil du also sowas nicht kennst halt.
Kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr manchmal Haarschmerzen? Tun euch manchmal die Haare weh?
Ja.
Dem Andi tun nämlich die Haare weh, wenn er zu viel gegessen hat.
Aber nur auf der linken Seite.
Ja, okay, dann ist normal.
die Haare und so diese, also heute geht's wieder besser, aber.
Das ist der fragilste Scheiß, den ich je gehört habe.
Mir hat gestern so die komplett linke Gesichtshälfte wehgetan. Also wirklich.
Da würde ich mir dann eben andere Sorgen machen.
Ja.
Naja.
Ich habe alles ausprobiert, so, es ist nicht druckdolent oder klopfdolent gewesen, aber so neuralgisch, das kennt ihr auf jeden Fall. Schreibt es mir wirklich in die Kommentare.
Genau, schreibt mal in die Kommentare rein, dass ihr keine Ahnung habt, von was der Andi jetzt
und dann so, spricht. Ich habe immer so ein Zucken bekommen. Und ich habe gestern tatsächlich...
Boah, jetzt würde ich mir wirklich langsam Sorgen machen. Vielleicht war da so ein Gehirnparasit in dem Essen drin oder so und der nistet sich gerade in deiner rechten Gehirnhälfte ein.
Man weiß es nicht, so viele Parasiten, wie ich aus Asien mitgeschleppt habe, könnte das auch, auch da befallen sein. Das
könnte echt sein.
Mein Körperchen. Ja, wie auch immer. Fragil, ich weiß, ist aber auch schön. Es macht ja auch Spaß, mich von dir als fragil erklären zu lassen.
Ja, gut, das
ich denke es mir immer wieder.
Ja mit, und das mache ich ja mit jedem, den ich lieb habe.
Das ist ein schöner Segue. Ich habe am Montag wieder komplett hier eingebettet in unser Team mittrainiert. Und Shoutout Mira, unsere aktuelle Praktikantin, ehemalige Turnerin, hat krass weggeflext. Wir haben Klimmzüge gemacht, Dips gemacht. Dips hat sie ausgelassen, Handstand gemacht und so weiter. Hat krasse Klimmzüge performt, also Shoutout an so ein starkes Mädchen wie die Mira. Echt brutal.
Ich habe dann gestern die Sachen identifiziert, die sie nicht kann und habe die mit ihr gemacht.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Sie wollte mittrainieren.
Aber was ich sagen wollte, ist so, speaking about fragil und so. Motherfuck you. In 15 Jahren, wenn du so alt bist wie ich mal dann, fast, Da redet man dann nochmal weiter.
Ja?
Ja?
Machen
wir. Okay. Ihr hört's. So, wir merken uns das. Tragen es jetzt in den Kalender ein. In 15 Jahren sprechen wir uns wieder.
Kommentiert mal in 15 Jahren drunter. Hey, wollte doch eine Folge darüber machen, wie fragil der Quiz jetzt ist. Das wird nicht passieren.
Boah, ich darf gar nicht dran denken, in 15 Jahren, wie alt ich dann bin schon. Aber ist egal.
Wenn du nimmst dann eh die Anti-Fragilitätspille mit deinen, wie alt bist du dann? 78 oder so.
Ja, wahrscheinlich. Egal, also nochmal, sorry. Aber es ist trotzdem ein guter Segue, weil wir wollen heute so ein bisschen über Training sprechen. Ah. Und es sind schon solche Dinge, die mir immer wieder auffallen. Also gerade in so einer Bewegung wie einem Klimmzug und einem Dip. Da habe ich ja früher, also sowohl mit Körpergewicht auf Reps, viele, viele, viele gemacht.
Was oder ist dein Körpergewichtsrekord? Weißt du das?
Bei was?
Sowohl als auch.
Ich glaube Dips, weiß nicht, 38 oder 42. Eins von den Zahlen, glaube ich. Und bei den Klimmzügen eben die andere Zahl. Ich glaube Dips habe ich mehr gemacht als Klimmzüge. Und beide, also.
Also was, 38 Dips und?
Entweder oder.
Und wie viele Pull-Ups?
42, glaube ich.
42.
Also ich glaube eben 42 Dips und 38 Pull-Ups oder so. Also in den hohen 30ern. Ist ja auch wurscht. Also irgendwie sowas halt. Und das könnte ich halt jetzt definitiv nicht mehr. Aber damals war es natürlich auch so, dass meine Position in den Bewegungen eine sehr, sehr Output-getriebene war. Also halt sehr in Extension hängen. Und wenn ich das heutzutage machen würde, könnte ich nicht tolerieren. Also würde mir einfach schlichtweg nicht gut tun. Und jetzt ist es halt so, dass ich eine extreme, für mich gute Position einnehme in diesen Bewegungen und dementsprechend halt nur ein paar Reps mache. Und das ist schon so, logischerweise, das kennt ja jeder von uns, dann kommt das Ego so mit ins Spiel und dann denkt man sich so, ja scheiße, früher habe ich doch viel, viel mehr gemacht und so weiter. Aber ich will, und das ist jetzt wieder so der Trainingsansatz, was ich mir so vornehme, ich will weiterhin in guten Positionen trainieren, ich will stark werden oder bleiben, keine Muskeln verlieren, ich muss nicht unbedingt Muskeln aufbauen, das ist alles okay und so weiter. Das Größte ist definitiv einfach, durch die Konservierung der Position habe ich halt alle Möglichkeit, meinen Körper anzureichern durch das Training und eben nicht quasi Vitalenergie zu nehmen. Und das ist das Wichtigste für Training überhaupt.
Dass man Vitalenergie anreichert, statt sie sich zu nehmen.
Anreicherung von Vitalenergie.
Anreicherung von Vitalenergie. Ja, ich hatte gestern so einen Gedanken.
Ah, sorry, aber ganz kurz.
Ja.
Bei dir ist es doch total ähnlich, oder? Also ist vielleicht in anderen Wörtern ausgedrückt oder auch anders gedacht. Aber eigentlich bist du an einem sehr vergleichbaren Punkt. Du hast genügend Muskeln. Du willst dir auch vitale Energie anreichern, oder? um quasi halt jetzt zum Beispiel aufs Basketball bezogen auch halt dort besser performen zu können. Und das ist quasi Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Natürlich ist Training auch Selbstzweck, weil es halt geil ist, ja.
Also über den Selbstzweck reiche ich Vitalenergie an. Also weil der Selbstzweck ist ja, dass ich halt einfach trainiere, um zu trainieren, weil es mir halt einfach Spaß macht. Und dementsprechend mache ich auch viele Inhalte, die mir halt einfach Spaß machen, auf die ich einfach Bock habe. Hatte ich auch so einen Moment am Montag im Teamtraining, da kam wie heißt es auf Deutsch, weiblich, die Mentee.
Ja.
Die Mentee kam her und hat mich
Shoutout gefragt. Alina.
Genau, Shoutout Alina hat mich gefragt, warum ich die Übung mache und so. Und das ist ja, ich fordere ja immer alle Praktikanten auf, dass sie halt uns Coaches challengen und dass sie immer nervig sind wie kleine Kinder und fragen, warum machst du das, warum machst du das, warum, warum, warum. Und bei vielen Übungen ist halt meine Antwort, weil ich Bock auf die bewegen habe. Und bei anderen Übungen trainiere ich dann halt sehr, sehr spezifisch irgendeine physiologische Qualität. Und da bin ich gerade echt gut unterwegs, so was die Mischung angeht aus sehr spezifischen Training für gewisse Adaptionen und ich mache Dinge, die mir Spaß machen, damit ich meine Vitalkapazität hochbringe, damit ich nicht ausbrenne und mein normales Leben noch auf die Reihe bekomme.
Das ist so, dafür trainiere ich gerade. Das gerade, was du gesagt hast, ist so wichtig. Also man muss ja erstmal an den Punkt kommen, dass man halt so viel Verständnis hat, generell, allgemein, zum Beispiel über Biomechanik und dann, und das ist das Wichtige, über seinen eigenen Körper. Weil alles, was man theoretisch weiß.
Und auch den eigenen Geist, also weißt du,
ist für mich
das eigene Sein.
Das ist eins.
Ja.
Aber dann, also das ist ein total wichtiger Punkt, aber dann, was du auch gesagt hast, in der Möglichkeit, sowas verstanden zu haben, dann trotzdem zu sagen, weil ich Bock drauf habe. Und das steht für mich noch, also das steht natürlich an allererster Stelle. Über allem. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest ein Training machen, das quasi sich nur ausschließlich auf irgendwelche Gedankenkonstrukte bezieht, ohne dass du, also sprich, was du gemacht hast, deine ISOs, um Adaptionen in deinem Fuß zu bewirken. So. Versus, ich nehme mal eine andere Übung. Ich habe deine Dips gesehen. So schöne Dips habe ich dich noch nie machen sehen in deinem Leben.
Oh, danke.
Wirklich?
Noch einen dicken PR aufgestellt am Montag.
Ja, aber sowas zum Beispiel einfach, wo man halt Bock drauf hat. Ja, solche Dinge.
Und da habe ich ja auch nur Bock drauf, weil ich halt so die Amigos sehe, die Jungen, die halt alle irgendwie dann Dips ballern und da fett stark sind und so. Jetzt habe ich immerhin einen Jago mal bekommen.
Geil.
Also es ist natürlich auch alles nur für mein Ego, für meine vitale Energie.
Ja.
Ich habe sogar wieder angefangen, Klimmzüge zu machen.
Und wie?
Ich mach so.
Nein, ich meine, in welcher Position? Gestackt oder?
Na, ist mir egal.
Ist egal.
Also, da wollte ich mit dir auch noch drüber reden.
Ah.
Das können wir, jetzt kommt's. Das können wir auch noch als Thema nehmen, weil, also du legst sehr, sehr viel Wert auf eben
Position
und ich lege halt nicht so viel Wert auf Position in meinem Training.
Ja.
Also da könnte man.
Ist es wirklich so? Oder ist es spezifisch und abhängig von der Übung?
Ja, natürlich ist es das.
Also.
Aber es gibt bei mir relativ wenige Übungen, wo ich viel Fokus drauf lege.
Sorry, und alle Pulling-Movements, die du nicht als Klimmzug machst, wenn du zum Beispiel Pull-Downs machst, also come on.
Ja, da ist es mir zum Beispiel wichtig, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mein, ich sag mal, Toleranzbereich für meine Position ein bisschen größer ist.
Und das ist als meiner sowieso.
Ja, und das ist ja auch so ein Ding, also so Thema. Es geht ja dann doch um den Stack, über das reden wir gerade. Und ich glaube, viele Leute denken, dass der Stack diese eine perfekte Position ist und machen sich dann auch zu rigide in dieser einen Position.
Ja.
Der Stack ist ja auch wieder ein
Mittel zum Zweck.
Ein Bereich auf einem Spektrum und nicht ein Punkt auf einem Spektrum. Ja. Und Mittel zum Zweck sowieso. Aber ich meine, ich mache ja jetzt gerade auch extrem viele Sachen, die mich in extrem weirde und extreme Positionen halt bringen.
Mhm.
Also halt ganz, ganz da raus. Weil sonst trainiere ich mich ja fragil, wenn ich alles im Stack immer trainiere.
Ja. Also verstehe mich da auch nicht falsch. Also ich weiß einfach, dass du beide Sein hast du einfach in gewissen Positionen, weil ich kenne ja alle deine Positionen. Also ich schaue mir alle Leute ja tiefgründig und eindringlich an, die bei uns trainieren oder halt im Teamtraining sind logischerweise. Und weiß natürlich auch ganz genau.
Beobachtest du mich, wenn ich trainiere?
Absolut. Was? Das weißt du doch, das war früher auch schon immer so. Ich wusste in jeder Ecke, wer was macht. Ich wusste sogar die Raps von den Leuten, die mit euch trainiert haben. Weil das innere Metronom quasi mitgezählt hat. Es war so.
Andi hat immer die Raps von 5 Kunden gleichzeitig gezählt.
Es war so.
Ja.
Anyway. Und ich bin natürlich voll bei dir. Es gibt halt nur einige Dinge, die, wenn man die an seinem, das habe ich vorhin gesagt, wenn man eben ein Verständnis vor allem über seinen eigenen Körper bekommen hat, dann gilt es, damit umzugehen. Und bei mir ist es eben so, gerade die zwei Bewegungen, Dips, Klimmzüge, dass ich einfach an den Umkehrpunkten, wenn ich da nicht auf eine gewisse Neutralität im Becken achte, habe ich genau an den Umkehrpunkten halt kurz diesen Momentumstaustress.
Das ist schon abgefahren, weil du, habe ich auch in letzter Zeit öfter drüber nachgedacht, halt, und wie genau das jetzt so biomechanisch funktioniert, boah, schwierig, aber du generierst halt Momentum über deinen unteren Rücken, über deine Rückenstrecke.
Absolut.
Und das ist ja ein Muster, das sieht man ganz, ganz oft bei Leuten, wenn man wirklich mal genauer hinschaut. Ja. Also so, was mir als Beispiel einfällt, ist so ein Split Squat, wie Leute aus der tiefen Position von einem Split Squat rauskommen. Mhm. Und es gibt erstmal so diesen komischen Impuls, der durch Extension entsteht. Und wenn man das Ganze weiterdenkt, boah, da könnten wir jetzt krass reindriften, das macht halt sehr viel mit deiner Bewegung. Also auch wenn es dir um Hypertrophie geht und du lädst, weil eben Hypertrophie braucht man viel Widerstand, weil wir wollen viel mechanische Spannung auf Muskeln bringen. Aber wenn du halt ein so schweres Gewicht zum Beispiel für deine Split Squats nimmst, dass du aus der tiefen Position über einen Impuls über deinen Rückenstrecker kommst, so dann bringt dir das mehr an Gewicht halt nicht mehr mechanische Spannung auf deine Zielmuskulatur, die du wahrscheinlich mit den Split Squats eigentlich trainieren willst. Sprich Quads und Glutes, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und das ist auch so. Also da sind wir dann wieder bei einem höheren Trainings-IQ, dass man eben wirklich lernt, dass komplexe Bewegungen auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Mhm. Und dass man nicht alles löst durch eben Momentum, was man irgendwo anders generiert. Weil das schaffen wir immer. Also wir kriegen das immerhin irgendwie noch mit ein bisschen mehr Gewicht auch so halbwegs die Bewegungsaufgabe zu lösen, aber halt mit einer anderen Bewegungsstrategie und mit einer anderen muskulären Strategie. Und das ist so, also wenn man das so für sich selber checkt, ist geil. Weil das Coole ist ja dann, dass du nicht unnötig Last bewegst. Das heißt, du stresst dein System einfach nicht unnötig. Du baust nicht unnötige Ermüdung auf und du trainierst einfach viel, viel besser. Weil wenn du halt den gleichen Trainingsreiz auf die Struktur oder das Bewegungsmuster, das du eigentlich abdecken willst mit der Übung, wenn du da 100% Stimulus bekommst mit 50 Kilo, dann ist es natürlich besser, langfristig gesehen, als wenn du 100 Stimulus bekommst, aber 80 Kilo auflädst. Mhm. Weil Ego und schieß mich tot so. Das ist schon sehr, sehr interessant, weil ich merke das auch bei mir und so, ich trainiere sehr wenig Volumen, schon ziemlich lange jetzt. Und ich mache trotzdem sehr gute Gains. Obwohl mein Lifestyle jetzt auch nicht unbedingt ideal ist, um Gains zu machen. Und das ist so,
weißt du, was
da ist
sag?
Das ein großer Teil davon,
naja,
glaube ich.
Naja, 100%, aber weißt du, was ich
sage?
Also theoretisch, deine Überlegung ist natürlich richtig, aber du trainierst nicht sehr wenig Volumen, sondern du trainierst halt besseres Volumen als früher.
Effektives Volumen, ja. Also halt die Sachen, die ich mache, sind halt ein Stimulus.
Absolut.
Ja.
Und ich meine, das ist auch wieder jetzt nur Gänsehaut die ganze Zeit. Das ist so wichtig, das, was du gerade gesagt hast. Und das hat wirklich einfach damit zu tun, dass man auch, dass man seinen eigenen Körper kennt, dass man seine Bewegungsstrategien kennt und dass man eben das Gewicht als Mittel zum Zweck sieht und nicht quasi als Ego-Messlatte, die wir immer haben werden im Training, weil wir natürlich besser werden wollen, logischerweise. Das heißt, es wird immer Zeiten geben. Aber gerade auch das Beispiel Split Squat, das ist so ein schönes Beispiel. Shoutout Jago, der ja auch mit einer großen Range Split Squats sehr, sehr schwer lädt.
Safety Bar Deficit Split Squats.
Ganz genau. Immer.
Das ist der Jago Split Squat.
Das ist der Jago Split Squat. Und der erste Impuls ist immer eine Extensionsstrategie. Immer. Bei jeder Rap, die ich ihn machen sehe.
Was auch irgendwie, also gerade wenn man das Deficit macht, dann muss man sich ja auch vor Augen führen, dass gewisse Muskelgruppen vielleicht dadurch, dass er in so einer ungünstigen tiefen Position landet, dadurch, dass eben, also Deficit heißt, er hat beide Füße erhöht, sodass das Knie noch weiter runtersinken kann und der Boden quasi erst später kommt. Dass vielleicht eben so die, ich sag mal, Zielmuskeln gar nicht unbedingt in der besten Position sind, um Kraft zu generieren und dann der Unterrücken, der kann halt dann immer.
Der kann immer
mithelfen.
Ja.
So.
Und ich finde gerade bei Split Squats, wenn man da eine gute Position hält und halt dann in dem Konstrukt, in dieser Bewältigungsstrategie bleibt, die man eben eigentlich vorhat, dann ist es so eine geile Sache. Und dann hat man wieder so viel von, ich sag mal, Bodybuilding und dann, sorry, Muscle-Mind-Connection, dass man einfach wirklich sich daran festhält, was ist eigentlich mein Ziel durch diese Bewegung?
Mhm.
Und wenn man eine gute Position hat im axialen Skelett, dann kann die Peripherie, also sprich jetzt in dem Fall der Unterkörper, einfach viel, viel mehr Quality Reps aufnehmen und braucht in Anführungsstrichen vielleicht nur 2 Sätze, während du früher 4 gemacht hast. Und in der Summe hast du wahrscheinlich sogar mehr Quality Reps für das bekommen, was du eigentlich als Ziel hattest.
Ich finde auch, also da habe ich auch jetzt im Modul 10 von der Methode drüber geredet, das Konzept von effektiven Wiederholungen, also das Effective Reps Model, das ist ja so ein Hypertrophie-Modell, so das muss man checken, glaube ich. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Und dann weitergedacht ist natürlich dann auch so die Frage, zum Beispiel fürs Personal Training, will ich auch im Skill-Meeting bald mal drüber reden oder ein ganzes Skill-Meeting drüber machen. So, was muss passieren, damit man wirklich einen Stimulus setzt und was muss passieren, damit man wirklich effektive Reps trainiert?
Mhm.
Und wer macht das schon?
Mhm.
Weil ich glaube, wenn du in ein normales kommerzielles Gym reinläufst, jetzt erfinde ich irgendeine Zahl, aber wahrscheinlich sind über 50% der Sätze, die da trainiert werden, eigentlich komplettes Junk-Volumen und für die Cuts.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich das ist eine geile Möglichkeit, weil du dann die Möglichkeit hast, dein Volumen abzubauen. Dadurch hast du mehr Kapazitäten, hast du mehr vitale Energie und kannst auch besser adaptieren. Also so dieses, und es klingt dann immer natürlich auf den ersten Blick irgendwie dumm und vielleicht auch unlogisch, dass man sagt, du trainierst weniger, machst aber mehr Gains. Aber so, es ist total logisch, also auch auf einer physiologischen Ebene, wenn man das halt mal so ein bisschen zerlegt. Weil ich weiß noch, wie viel in meiner letzten Massephase, wie viel Volumen ich da geballert habe, vermeintlich. Und was für schlechte Gains ich da gemacht habe. Weil mein Fokus halt auf maximal viele Sätze trainieren lag und nicht, wie trainiere ich denn meine Sätze. Und ich hätte damals, also mit meinem Verständnis und Wissensstand und Pipapo, ich hätte damals wahrscheinlich halb so viele Sätze trainieren können und hätte bessere Gains machen können, wenn ich einen höheren Trainings-IQ gehabt hätte. So, das ist ein krasses Konzept, glaube ich. Da kann jeder mal drüber nachdenken.
Aber weißt du was? Das ist anstrengend.
Ja, ja.
Also das ist das, was ich
da ja... Da stellst dich halt nicht einfach hin und machst auf Autopilot halt so deine Sachen.
Weil Autopilot ist gleich Extensionsstrategie. Weil die hast du immer. Das ist eine Strategie, die dir immer zur Verfügung steht. Die wird dich immer retten. Die wird dir immer den Arsch retten. Extensionsstrategie. Und zwar egal, ob du Unterkörper oder Oberkörper trainierst. Vollkommen irrelevant. Der erste Impuls, wenn du quasi nicht Effective Reps machst, ist eine Extensionsstrategie, um den toten Punkt des Gewichts zu überwinden.
Ich finde also nochmal zurück zu Dips, weil bei Dips ist es wirklich, du kannst aus der tiefen Position rauskommen, indem du, und ich stelle mir das immer so vor, genauso wie ich mir ein ADL vorstelle. Am tiefsten Punkt von einem ADL will ich meine Füße durch den Boden drücken und will nicht ziehen.
Mhm.
Ziehen wäre Extensionsstrategie. Und bei einem Dip will ich meine Hände durch den Dipholm drücken und nicht mich halt irgendwie hochwuchten. Mhm. Weil wenn ich mich irgendwie hochwuchte, dann habe ich wieder eine Extensionsstrategie. Und wenn du wirklich den, und das ist ein ganz kleiner Switch im internen Cueing, also was du dir halt vorstellst in der Bewegung, der aber den Outcome von so einer Bewegung halt sehr stark beeinflusst. Tiefster Punkt drücke ich meine Hände durch den Dipholm oder ist mein Ziel einfach nur irgendwie hochzukommen. Weil wenn du irgendwie hochkommst, dann wirst du irgendwie hochkommen. Und irgendwie bedeutet halt dann, kompensatorisch in dem Fall.
Ja.
Ja, und deswegen sind wahrscheinlich meine Dips auch so clean.
Super schön.
Schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ja.
Weil das halt genau mein Fokus ist. Ja. So, ich habe eine standardisierte Range of Motion, die ist bei jeder Wiederholung gleich. Und wie ich da unten rauskomme, ist immer durch einen Push und nicht durch ein whatever.
Ja. Und ich meine, auch da würde ich schon nochmal differenzieren. Also, diese Bewältigungsstrategie, die kann ja in mehrerlei Hinsicht sehr, sehr intentional sein. Also wenn du so einen, wie heißt das, was die Yasi und der Aiden zum Beispiel gemacht haben, so dieses Modern Dingsbums.
Weighted Calisthenics.
Ja, das meine ich genau.
Ja.
Dann ist es natürlich, da geht es nur um die Performance. Da geht es nicht darum, dass der Dip irgendwie schön ist oder so. Scheißegal.
Die, Weighted Calisthenics Dips sind übrigens das beste Beispiel.
Ja, absolut.
Das ist eine komplett andere Bewegung als jetzt zum Beispiel die Dips, die wie ich sie mache.
Ja, oder halt einen Dip, wie ein Turner es ausführt. Ganz andere Kraft, ganz anders. Ganz andere Bewältigungsstrategie. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte es nur nochmal in Relation gerückt sehen.
Ja, ja.
Aber für das, wie worüber wir jetzt gerade sprechen, wie ich vor allem trainieren will, und du ja anscheinend auch so ein bisschen, bist
100%.
Bist du ja auch klüger geworden über die Jahre.
Das ist der größte Change in meinem Training, auch so über, also ich würde sagen, so dieses Jahr und so bin ich da so wirklich reingegangen.
Ja.
Und inzwischen, also ich sage auch immer so, also jeder, der mehr als zwei Sätze von der Übung macht, der checkt halt Training nicht. Ist natürlich so, hey Leute, beruhigt euch.
Wie oft habe ich das zu dir gesagt früher und du hast mich immer wegignoriert. Er hat mich ja dann gecancelt als sein Trainer. Ich habe ihm gesagt, so mach weniger und er hat dann gesagt, nein, ich brauche mehr. Ist auch egal,
ja, another story. Ich war halt noch nicht bereit.
Ja, du warst noch nicht bereit, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist genau das, was ich meine. Und deswegen, und jetzt kommen wir vielleicht mal aufs Bodybuilding auch, man kann von Bodybuildern so unglaublich viel lernen, weil die bleiben in ihrer Bewältigungsstrategie.
Genau, die machen ihre Bewegungen nicht so, dass der Unterrücken alles macht.
Und wenn man sich das anschaut, das ist ultra anstrengend, weil das axiale Skelett bleibt in einer Position und dann wird in der Peripherie irgendwas bewegt. Bestes Beispiel für mich, Kurzhantel Bankdrücken bei einem guten Bodybuilder und was ich als gut bezeichne, der halt eine schöne Form hat in seiner Bewegung.
Zum Beispiel, wer fällt dir da ein?
Der Urs.
Der Urs.
Der Urs.
Shoutout Urs.
Shoutout Urs, der macht es super. Also der hat für mich so eine unglaublich gute Muscle-Mind-Connection. Der bleibt in seinen Bewegungen immer da, wo er sein will. Da ist es nicht so, dass er quasi ego-getrieben die Bewegung abfälscht, in Anführungsstrichen, sondern der bleibt nur im Zielmuskel. Der bleibt da konstant drin. Und davon kann man so viel lernen. Aber das ist halt, das habe ich gerade gesagt, das ist halt ultra anstrengend. Weil die Intensität, die relative Intensität, also wie angestrengt du dich durch einen Übungssatz fühlst, ist definitiv viel höher, als wenn du quasi die Extensionsstrategie, die dir immer den Arsch retten wird, halt mitarbeiten lässt. Weil der gesamtkörperliche Fokus viel geringer ist. Bei mir ist es so, wenn ich einen Split Squat mache zum Beispiel, dann ist die Exzentrik genauso anstrengend wie die Konzentrik. Weil mein System auch in der Exzentrik immer in diesem gleichen Konstrukt, in dieser gleichen Bewegung bleibt. Das ist so, so wichtig. Und man kriegt bessere Reps, viel höhere Qualität. Man hat das, was du vorhin gesagt hast. Man muss wahrscheinlich mit viel weniger External Load arbeiten.
Mhm.
Und man hat am Ende des Tages ein viel geringeres Verletzungsrisiko. All das, es ist nur positiv.
Und auch, also ich würde sagen, Überlastungsrisiko.
Überlastungsrisiko, viel besser.
Und ich glaube, man sollte vielleicht noch einen weiteren Begriff einführen. Das machen wir ja eh gerne hier. Neben Muscle-Mind-Connection, dass du halt auch eine Movement-Mind-Connection hinbekommst.
Ja.
Weil das sind auf jeden Fall unterschiedliche Dinge.
Ja, ja.
Eben der Urs, der hat ein anderes internes Konstrukt, wenn er sein Kurzhantelbankdrücken macht, als du, wenn du jetzt zum Beispiel deine Split-Squats machst.
Ja.
Das ist ja was anderes. Da konzentrierst du dich nicht nur darauf, dass du auf den Muskelload bringst, sondern dass du halt die Bewegung gut machst. Und das ist so, dann werden die Sachen natürlich anstrengend. Ich habe letztens hat mir jemand eine DM geschrieben, der hat mich gefragt, warum ich immer schon bei der ersten Wiederholung von jeder Übung krass das Gesicht verziehe und so weiter. Also, ja, weil jede, also kommt auf die Übung an, ist jetzt auch nicht bei jeder Übung so.
Klar. Aber
bei den meisten Übungen ist halt jede einzelne Wiederholung anstrengend für mich, weil ich mich da halt reindenk und weil ich es halt nicht einfach nur irgendwie mache, sondern halt auf eine gewisse Art und Weise machen will. Und so ein koordinativer Anspruch, ein Anspruch an die Bewegungsqualität, so, da musst du halt viel dich konzentrieren und so weiter. Hat übrigens auch zur Folge, dass ich keine hohen Reps mehr mache. Also ich mache nicht nur wenig Sätze, sondern ich mache auch wenig Wiederholungen. Weil wenn ich in irgendwas, keine Ahnung, 15 Wiederholungen machen sollte, da habe ich niemals die Konzentration, dass ich in Wiederholungen 12 bis 15 halt auch noch die Bewegung so mache, wie ich sie machen will.
Wahrscheinlich auch abhängig von der Übung, aber ich I get the point.
Ja, definitiv. Also ich trainiere aktuell super viel 2x5 bis 2x8. Das ist so mein Hauptbereich. Und es funktioniert auch sehr gut für mich. Also ich bin da manchmal selber erstaunt, weil man kennt dann ja so Regeln der Trainingsplanung und das Superkompensationsmodell und so weiter. Und wenn man diesen alten Regeln folgt, dann dürfte ich gar nicht solche Gains machen. Also dann dürfte ich nicht mit einmal in der Woche zwei Sätze Dips relativ schnell stärker werden in der Bewegung,
ja,
weil ich trainiere ja schon lange. Ich bin ja kein Rookie mehr.
Ja, ja.
So. Aber es funktioniert. So,
ich würde,
also es ist cool. Es macht ja richtig Bock.
Ich finde so den Begriff, den du gerade eingeführt hast, finde ich, also Movement Mind Connection ist super, weil es bei uns eben mehr ist als Muscle Mind Connection. Man kann auch Muscle Mind Connection als Konzept definitiv für sein Training nehmen.
Ist auch oft ein Teil von der Movement Mind Connection.
Es ist ein voller Teil davon.
Ja.
Also, aber je komplexer die Bewegung wird, ja, dann, desto mehr ist es halt Movement Mind Connection, logischerweise. Und man kann einfach so schön in diesem Konstrukt Movement Mind Connection ist gleich Constraints-Led Approach. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir eben bei Split Squats, ich stelle mir immer einen Abschnitt in dieser Kette der Bewegung vor. Oft den Fuß und habe quasi immer so als inneres Bild der Constraint, was mache ich mit dem Fuß? Und durch quasi den Fokus auf den Fuß ergibt sich quasi die Bewegung so, wie ich sie haben will. Also es ist total geil.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 € im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Also ich probiere dann auch oft so meine eigenen Learnings vielleicht auch in meinem Coaching anzuwenden. Das ist sehr, sehr schwierig, weil die Leute natürlich nicht so diese Movement-Mind-Connection vielleicht haben wie ich. Und dann gebe ich ihnen irgend so einen internen Cue und Leute sind halt so, okay, ja, was laberst du? Aber so Dinge wie Druck auf dem Fuß, das ist das, was ich am allermeisten cue auch. Also auch im Personal-Training.
Ja.
Belaste deinen Fuß da, schieb den Boden weg, schieb den Boden weg, schieb den Boden weg und so weiter. Das ist also bei Unterkörperübungen sage ich fast nur das.
Ja, und das braucht man ja auch. Also auch da wieder, wenn man das quasi im Fokus behält, und zwar auch in der Exzentrik, dann wirst du quasi in diesem Umschaltepunkt, wenn du den Fuß verlierst, was passiert? Du fällst in der Extensionsstrategie. Wenn du den Fuß nicht verlierst, verhindert quasi der Druck über den Fuß, dass du überhaupt in diese kompensatorische Strategie verfällst. Es ist so geil.
Deinem ADL zum Beispiel, wenn du dass du eben nicht nur den Fuß durch den Boden drückst, wenn du wieder aufstehen willst, sondern dass du halt auch auf dem Weg nach unten schon
absolut
aktiv in den Boden reindrückst.
Ja.
Und dann bist du am tiefsten Punkt und dann drückst du halt noch heftiger in den Boden. So, dann ist auch RDLs ist so ein krasses Beispiel dafür.
Hm.
So, ich mache jetzt gerade meine Snatch Grip RDLs mit 120 Kilo. Das ist, also für mich ist das wirklich nicht viel. Ich habe RDLs vor Jahren schon mit knapp 200 Kilo gemacht. So.
Mhm.
Und das könnte ich wahrscheinlich auch, also ich könnte das Gewicht auch irgendwie runterlassen und wieder hochbekommen mit 180 Kilo oder so. Aber ich kriege von denen einen fiesen Muskelkater, sie sind geisteskrank anstrengend und ich schaffe nicht mehr als 8 Reps halt.
Ja gut, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema halt, jetzt will ich nicht mit Time Under Tension kommen und so weiter, aber es ist halt Time Under Tension. Halt anders verstanden. Weißt du, was ich meine?
Nervensystem-Tension.
Ja.
Auch viel.
Absolut.
Ja, ja. Ja, es ist generell, also es geht ja um Qualität. Wir reden die ganze Zeit über halt Qualität im Training, Qualität in der Bewegung.
Absolut.
Und das bedingt halt die Qualität des Stimulus und dementsprechend bedingt es die Qualität von allem, was du machst.
Von allem.
So, und bedingt dann eben auch die Qualität von deinen Kapazitäten, die du für Regeneration übrig hast und so weiter. Und das ist so. Das ist schwierig. Sind auf jeden Fall Konzepte für Fortgeschrittene. Das ist schon so. Aber dieses Denken, dass es halt immer nur um die Zahlen geht, die Tonnage, wie viel Volumen häufst du an und dass du dein Training eben in Zahlen denkst. Also so, okay, ich habe letzte Woche insgesamt, hatte ich 5000 Kilo Tonnage zusammengerechnet. Das ist mein Volumen. Nächste Woche muss ich 5500 Kilo machen oder so. Das ist halt nicht der richtige Approach. Weil dein Volumen nicht 1:1 den Stimulus widerspiegelt.
Mhm.
Und es geht um Stimuli im Training. Es geht nicht darum, dass man irgendwas einfach macht und dass man irgendein Gewicht bewegt. Weil du kannst irgendein Gewicht bewegen, du kannst es ganz schön oft bewegen und trotzdem löst du keinen Reiz aus, der zu einer Anpassung führt.
Ich glaube, auch da muss man natürlich, man muss das schon in Perspektive setzen. Du sprichst gerade davon, dass es eher, das ist ein Konzept oder halt eine Herangehensweise für fortgeschrittene oder erfahrene Trainierende. Und das andere, dass man sich quasi über metrisch sammelnde Daten annähert, das ist ja, hat ja auch sein Wert, logischerweise.
Ja, klar. Ich mach das ja auch.
Aber, ich glaube, also, wir sprechen über Qualität. Und am Ende des Tages, wenn man dann wieder quasi Mittel zum Zweck und Selbstzweck gegenüberstellt, dann ist es ja so, dass wir quasi auch so von diesem Gedanken viel hilft, viel wegkommen müssen, damit wir quasi Training als Training sehen und Training geil machen, aber halt einen Mehrwert an vitaler Energie durch Training bekommen und nicht so wie ich, und ich bin der Erste, der die Hand heben muss, trainiert, um am Ende des Tages halt so abgefuckt durch die Woche zu gehen, weil ich so hart und so viel trainiert habe, also in meiner Hochzeit vor 20 Jahren, dass ich nichts anderes gemacht habe. Ich habe nur trainiert, gegessen und halt, ich musste halt chillen. So, ich konnte nichts anderes. Da bin ich nicht mehr skaten gegangen, da habe ich nicht mehr Basketball gespielt, gar nichts. Da war ich nur fett. So. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube aber jetzt, wenn wir wieder über Personal Training sprechen oder auch über einfach Training, auch halt in einem Rookie-Stadium, dass man quasi beide, in Anführungsstrichen, Konzepte zusammenführen muss. Dass du natürlich eine sehr, sehr gute Guideline hast über metrische Daten. Also sprich, wie verbesserst du dich über das bewegte Gewicht und über die Ansammlung von X, Y und Z, aber letztendlich halt so früh wie möglich vorgehst und Leuten Qualität in der Bewegung lehrst.
Ja, du, so überprüfst du ja am Ende, ob du einen Stimulus gesetzt hast, darüber, dass du Sachen trackst.
Ja.
Also ein Progressive Overload muss hergestellt sein, sonst ist es kein Stimulus, das ist auch ein Teil davon, das ist der objektiv messbare Teil davon.
Absolut.
Wenn du nicht über Zeit mehr Gewicht bewegst oder mit dem gleichen Gewicht mehr Wiederholungen machst, so dann bist du nicht besser geworden. Hast du keinen Stimulus gesetzt in the first place und hast dich auch nicht angepasst.
Oder auch, und das ist sowas, Shoutout Dani, oder du machst alles gleich, ja, also du hast das gleiche Gewicht und die gleichen Reps, aber du sagst halt, das ging aber heute leicht. Auch das ist eine Anpassung natürlich.
Ja, aber wenn du es dann immer so machst, dann hast du dich da angepasst und dann geht's halt von da aus nicht weiter.
Klar. Also, aber du weißt, was ich meine. Also es ist einfach so.
Klar, es gibt auch diverse Bereiche, in denen man Fortschritt machen kann. Klar.
Krasse Spannung auf den Packs habe ich noch heute. Okay, sorry, wir sind schon wieder super geil abgenördet und haben die Trainingswissenschaft neu geschrieben kurz.
Eigentlich nicht, also eigentlich wirklich gar nicht, aber es ist so, es ist echt ein schwieriges Feld, weil was mir gerade aufgefallen ist, ich denke jetzt nur noch in Slides von der MTMT-Methode, und auf einer Slide steht halt auch drauf, Gefühl ist nicht gleich Stimulus. Und das ist ja auch ein wichtiger Part in dieser ganzen Diskussion.
Ja, natürlich.
So, weil wir haben gerade drüber geredet, dass dein Gefühl quasi dein Training steuern kann und vielleicht auch sollte ab einem gewissen Level. Aber nur weil sich irgendwas ätzend anfühlt oder anstrengend anfühlt, bedeutet es natürlich auch mitnichten, dass es automatisch ein Stimulus ist. So, du kannst einen Muskel in einer scheiß Position trainieren, dann brennt der und er krampft und es fühlt sich alles total intensiv an und so weiter, aber einen Stimulus hast du trotzdem nicht gesetzt. Also es ist immer, das sind halt, da wird es ein bisschen tricky. Und deswegen brauchst du da halt auch Erfahrung und ein bisschen Wissen auch über Training einfach. Also halt so Dinge wie, okay, vielleicht gibt es sowas wie Effective Reps, ein Stimulus, und das sind ja jetzt keine fortgeschrittenen Konzepte. Was?
Ja, das hat wieder geschossen.
Hat meine Haare wieder wehgetan.
Nein. Hat mir halt in den Kopf geschossen.
Ja, sorry. Ich hoffe, du überlebst den Podcast noch. Egal, ob es jetzt Effective Reps sind, was für mich auch ein super wichtiges Konstrukt ist, ist so Stimulus zu Ermüdungsverhältnis. Weil du kannst ja immer, also jeder Stimulus ist mit einem Level an Ermüdung verbunden. Und je nachdem, wie du halt dein Training gestaltest, kannst du halt auch da, du kannst 100 Stimulus haben mit 100 Ermüdung oder du kannst 90 Stimulus haben, aber nur mit 50 Ermüdung zum Beispiel. Also da gibt es halt ein gewisses Verhältnis. Und wenn du gut trainieren kannst und das irgendwie auch fühlen kannst, einschätzen kannst und so weiter, dann kannst du wahrscheinlich mit einem sehr guten Stimulus zu Ermüdungsverhältnis trainieren. Und dann ist wieder geil. Dann ist wieder geil. Dann ist es einfach geil.
Ja.
Dann hast du mehr vital Kapazitäten übrig, auch für andere Dinge.
Voll.
Vielleicht im Leben.
Voll gut.
Ja, Trainingswissenschaft neu erfunden. Just like that.
Ja, nur
was
neue.
Was wolltest du sagen?
Nur neue Gedanken dazu gemacht halt so.
Ja, natürlich.
Ergänzende Gedanken.
Beziehungsweise halt einfach die Dinge, die klar sind, weil diese ganzen Konzepte, über die wir jetzt auch gesprochen haben, so, die haben wir natürlich nicht erfunden, aber wie du mit denen spielst und wie du über die nachdenkst und wie du die zusammenbringst, so, das ist ja dann,
ja.
Das ist dann halt am Ende so der Trainingsprozess und dein eigenes System, dein eigenes Modell von Training. Weil ich dachte auch wieder, vor dem Modul 10, wo es ja, also es, ursprünglich hieß es mal Trainingsplanung, also Titel wurde geändert, Inhalt wurde nochmal komplett geändert, dachte ich eigentlich so, boah, Trainingsplanung ist so langweilig und ich habe da keinen Bock drauf und das ist ein Thema, so, das habe ich irgendwie durch, da bin ich drüber hinweg. Aber es ist halt gar nicht so. Ich mache es halt nur ganz anders als früher. Also es ist halt nicht mehr so am Reißbrett, bla bla bla, sondern ich denke halt mehr meine Trainingsplanung und gestalte das einfach intuitiver, aber da ist mir aufgefallen, so, das Thema langweilt mich überhaupt nicht. Ich denke es nur ganz anders inzwischen. Und man merkt ja, wie ich es eigentlich krass abfeiere. Also ich bin total hyped eigentlich über, weil das ist ja Trainingsplanung und Trainingssteuerung.
Ja, Trainingssteuerung vor allem. Also das ist ja total, also ich finde auch, sich genau diese Gedanken darüber zu machen, die sind so wichtig.
Das ist schön. Das macht Spaß.
Ja.
Das macht Spaß. Und es ergänzt halt dein Training auch nochmal um eine Komponente, die darüber hinausgeht, dass du deine Zahlen trackst und dir deine perfekte Progression ausplanst für die nächsten x Wochen und so weiter. Ja, da eben das, was ich damals halt einfach, da war ich absolut nicht imstande, als ich dich gefeuert habe, als du mir Autoregulation im Training beibringen wolltest und so weiter. Ich so, was labert der Typ, Mann? Komm mir nicht so. Sag mir jetzt, welches Gewicht ich beugen soll. Da war ich halt lost, hatte ich halt keine Ahnung von Training. Also es ist halt wirklich so.
Ja.
Und deswegen ist es auch, das ist wirklich so, du kannst sowas nicht, du kannst nicht so trainieren nach 3 Jahren Trainingserfahrung. So, das kommt dann irgendwann, wenn du zulässt, wenn du Bock drauf hast. So, du wolltest eigentlich das Thema wechseln, glaube ich, oder?
Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, jetzt habe ich es vergessen.
Du hast angefangen damit, dass deine Packs spannen und dass wir die Trainingswissenschaft gerade neu erfunden haben und dann wolltest du eigentlich einen geschmeidigen Übergang zu irgendeinem Aspekt.
Ich weiß nicht mehr genau, ob es das war, aber was ich jetzt sagen will, ist, dass ich mich total freue, dass der Thilo und ich in Dadfit auch einen Tag haben, den wir dem Bodybuilding gewidmet haben. Also wo sogar ich wirklich eine bilaterale drückende Bewegung mache. Also das habe ich ja schon ultra lang nicht mehr gemacht. Und damit meine ich nicht Dips, weil das ist ja auch bilateral drückend. Das ist für mich eher so noch so ein bisschen skill-based, sondern wirklich Kurzhantel, Schrägbank drücken. Und der Thilo, also
Ist es wirklich bilateral? Ist es mit Kurzhantel wirklich bilateral?
Ja, Potato, Potato. Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber ich hab da einen Thilo auch nicht verstanden, weil wir machen, also speaking about quality und speaking about, was ist dein Outcome mit dem wenigsten Einsatz? Wir machen ja da agonistische Supersätze. Also wir machen erst Packdeck und danach machen wir Schrägbankdrücken. Und dann kam der Thilo mir an.
Vorermüdung oder was?
Wenn es so heißt, ja. Für mich, man könnte auch sagen, ein erweiterter Satz, whatsoever. Dann kam der Thilo an und hat gesagt so, ja, machen wir das alternieren. Dann habe ich gesagt, Thilo, was ist mit dir los? Also.
Der ist gebrainfuckt von diesem ganzen MTMT-Zeugs.
Wahrscheinlich, genau. Und als ich dann gesagt habe, so, never ever machen wir hier irgendwas. Ich will bodybuilden in dieser Situation. Ich mache erst einfach ein paar Reps, bleib voll in meinen Packs am Kabel und danach gehe ich zum Kurzhantelbank drücken und mache genauso weiter.
Du machst es so wie Urs Kalitschinski.
Boah, so geil. Habe ich so Bock drauf. Macht mir so Spaß. Ist ultra anstrengend, weil Position halten halt so anstrengend ist. Aber es ist ein geiles Gefühl. Richtig geil. Und das machen wir auch für die Zugbewegungen an dem Tag. Also wir haben immer eine Vorermüdung. Wir machen viel Pullovers mit Langhantel, SZ, Hantelscheiben, whatsoever. Also halt immer wieder mal anders, damit der Engel sich so ein bisschen verändert, um halt die Fibers richtig zu treffen.
Mhm.
So.
Alles nach Faserverlauf periodisiert, ja, klar.
Absolut.
Ja.
Und danach kommt irgendeine Zugbewegung dazu. Auch geil.
ich finde es auch, das ist ein ganz anderes Thema, also habe ich das vorhin schon gesagt?
Man weiß es nicht.
Wie lange sitzen wir schon hier? Wo bin ich überhaupt? Ein Gedanken, den ich gestern hatte, wie einfach Maintenance ist. Wie simpel Erhalt von zum Beispiel Muskelmasse ist. Und wie underrated Maintenance ist. Wie unfassbar unterbewertet ist dieses Konzept, dass ich echt nicht viel machen muss, um mir die Sachen zu erhalten, die ich mir bereits erarbeitet habe. Und auch das ist dann, spielt dann ja wieder ein auf, hey, wie viel Volumen brauchst du wirklich? Welche Intensität brauchst du wirklich? Geht es nicht darum, dass du in gewissen Bereichen, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Qualitäten, die man trainieren kann, also Hypertrophie, Maximalkraft, Range of Motion, du kannst deine Energiesysteme trainieren und so weiter, kannst koordinative Fähigkeiten trainieren. Und gewisse Qualitäten zu erhalten ist so, da braucht es so wenig Stimulus für. Und das ist ja eigentlich was, dass wir uns, glaube ich, viel mehr zunutze machen sollten. Dass wir eben Phasen haben, wo wir halt das Volumen krass runterrampen, weil Muskeln verlieren. Das ist ja auch so ein komischer Brainfuck in unserer Branche, dass Leute Angst davor haben, Muskeln zu verlieren. Also ich glaube nicht, dass ich ein genetischer Freak bin, was das angeht. Aber ich kann euch sagen, man muss also ein bisschen mehr als gar nichts machen und du behältst die Muskeln, die du hast. Wenn du auf Drogen bist und ein Bodybuilder bist, so okay, dann sieht es anders aus. Aber eben, man sollte für solche Konzepte nicht die oberen 1% heranziehen als Beispiel, sondern halt die 99%, die nicht auf Steroiden sind.
Und das ist, bist du das nicht, oder wie? Oder nicht mehr?
Ich krieg sehr wenig Steroid-Anschuldigungen in letzter Zeit. Das macht auch was mit meinem Ego. Also mir geht's nicht gut deswegen.
Okay.
Also wenn ihr mir was Gutes tun wollt, Leute, wenn ihr gerade zuhört, dann kommentiert einfach mal unter irgendeinem Instagram-Post von mir oder so. Hey, der ist doch bestimmt auf Stoff.
Aber ist es nicht auch andersrum, dass du von denen, die vielleicht auf Stoff sind, eher als Lauch betitelt wirst?
Ich wurde auch schon länger nicht mehr als Lauch betitelt, leider.
Scheiße, wenn du wirst irrelevant.
Ich bin in der Dead Zone.
Fuck, Mann. Ich bin Scheiße.
Oje, oje, oje. Oh, es geht dahin, es geht dahin.
Ja, ja.
Und ich denke da natürlich auch ganz viel an so diese lebenslange Sucht nach, ich muss mehr Muskeln aufbauen, obwohl du halt irgendwann ist dein System halt so, Dude, wir haben jetzt alle Muskeln aufgebaut. Entweder du gibst mir Steroide oder es wird halt vielleicht noch minimal mehr, wenn du so weiter trainierst. Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein Ego-Ding, dass man sich halt nicht damit abfindet, dass man so sein genetisches Potenzial, was Hypertrophie angeht, einfach schon zumindest zu 90% ausgenutzt hat. Aber wenn du das hast, und das ist ja kein neuer Rant, also das habe ich ja schon mit Muskeltraining, Menschentraining 1 war das schon so, hey, was passiert jetzt?
Ja.
Ich habe Muskeln aufgebaut, ich habe irgendwie Maximalkraft aufgebaut in gewissen Bewegungen, so what's next?
Ja.
Aber das sind so, ich glaube, das sind Gedanken, die sollte sich jeder mal machen. Gerade mit dem Hintergrundwissen.
Der Hinterkopfschmerz.
Das Hinterkopfwissen. Dass du halt wirklich nicht viel machen musst, um deine Muskelmasse zu erhalten. Also ja, ich verstehe immer, so woher kommt dieses komische, ich bin 2 Wochen im Urlaub und was kann ich tun, damit ich keine Muskeln verliere und so weiter.
Du
so,
darfst nicht vergessen.
Was ist los mit euch,
Squeeze, Leute? Squeeze. Da geht's viel nicht um biologisches Gedankengut, sondern psychologisches, aka ich muss doch viel trainieren, weil ich muss mich auch irgendwie bestrafen für mein Leben.
Und dann ist ich will keine Muskeln verlieren, ist nur ein Auswuchs von der
Absolut.
Okay. Na gut. Ja, aber das ist ja auch nicht, das finde ich jetzt nicht gut, wenn Training dafür da ist, dich zu bestrafen.
Es ist absolut nicht gut, aber denk drüber nach. Also
ja, bin der done that. Also ich hab mich auch lange Zeit mit meinem Training bestraft.
Ja, also und das ist kein Zugewinn.
Das war absolut keiner.
Das ist pathologisch.
Schau, es ging sogar so weit damals bei mir, dass ich dich als meinen Coach gefeuert habe.
Ja.
So sehr habe ich mich mit meinem Training bestraft.
Und das echt, also da müssen wir alle drüber nachdenken und so weiter. So, in dieser ganzen Ergebnisorientiertheit, wo es so ist, dass wir in der Gesellschaft nur was wert sind, wenn wir ein Ergebnis delivern, so haben wir immer durch Training, wenn ich viel trainiere, habe ich ja vermeintlich auch ich habe es zumindest versucht. Ob das Ergebnis gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht versucht hätte. Und das ist ein Phänomen, das wir ja in unserer Gesellschaft haben, in ganz vielen Aspekten. Und Training ist da sicherlich ein sehr, sehr gutes Abbild dafür.
Es klingt so abgedroschen, aber weniger ist mehr, ist ein krasses Trainingsprinzip.
Wenn du es kannst, ja.
Wenn man es kann, klar.
Ja.
Weil in gewissen Situationen im Training ist halt mehr.
Mhm.
Klar. Ist ein komplexes Ding. Der Head of Memes hat mir gerade geschickt. Übrigens, Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun, weil Head of Memes bei MTMT macht einen sehr, sehr guten Job. Und ich würde es sehr schätzen, wenn ihr alle Memes doppelt und dreifach liked, die wir posten auf Instagram, und auch noch einen netten Kommentar unter die Memes setzt, wo ihr zum Beispiel den Head of Memes einfach ganz, ganz lieb grüßt, zum Beispiel.
Weil sonst das verdient er auch kein Geld, weil wir bezahlen ihn nur so, wie das Feedback und wie das Engagement auf den sozialen Medien ist. Sonst verdient er nichts.
Genau, er kriegt immer 1 Cent pro Like für jeden Meme-Post.
Ja.
Und nochmal 2 Cent pro Kommentar.
Ja.
Also ihr könnt euch ja ausrechnen, wie viel Geld er verdient. Scheiße, hätte ich gar nicht sagen sollen, weil dann müssen wir ihm jetzt viel mehr zahlen natürlich. Gell?
Oh, fuck. Ja. Okay, spul zurück.
Ja,
das deleten wir.
Scheiße, der Head of Memes schneidet auch den Podcast. Hey JDB, schneid den Part gerade raus, weil sonst müssen wir dir mehr zahlen.
Oh Mann.
Das habe ich nicht bedacht.
Ja.
Dass der Head of Memes auch der Head of Podcast ist. Also Shoutout JDB.
Aber nochmal, ganz kurz.
Zurück zum Thema,
zurück zur Bestrafung durch Training oder durch was auch immer. Und eingangs hatten wir es ja auch schon. Training muss euch einen Mehrwert geben. Der darf euch nicht was nehmen. Und zwar wirklich. Und nicht nur, ich muss mich hart bestrafen, ich muss hart trainieren, weil dann kommt dann irgendwann der Mehrwert. Der Mehrwert muss immer da sein. Und rein von der Intention, von dem Gedankengut, was man in dieses Training gibt, muss das beide sein schon sein. Und da sehe ich extrem viel Raum für Verbesserung und dementsprechend auch unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Und zwar in körperlicher Richtung, aber auch so in gesamtmenschlicher Richtung.
Voll, weil da ist Training ja so facettenreich, weil ich musste gerade daran denken, weißt du, ich hirn mich irgendwie krass rein in irgendwelche Bewegungen und mache mir viele Gedanken über mein Training am Eisen. Und dann mache ich auf der anderen Seite aber halt so, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Intervalle, so wie gestern wieder, ein Zirkel. Und da ist es halt wirklich einfach nur Hirn aus und go. So. Und das ist genauso geil. Und das, warum ich auch echt sehr, sehr zufrieden bin mit meinem Training aktuell, ist halt so, dass ich da ganz viele Aspekte abgedeckt habe und halt hin und her wechseln kann zwischen Hirn aus und let's fucking go. So. Und auf der anderen Seite so, okay, hier geht's um Qualität. Ich habe 2 Sätze. Mhm. So. Ich will dafür sorgen, dass die 2 Sätze auch wirklich zählen und dass ich nicht nur irgendeine Scheiße mache. Und dann mache ich als nächstes wieder irgendeine, ich sag mal, skillbasiertere Bewegung, wo es mir halt eigentlich nur um den Outcome geht, dass ich das Gewicht irgendwie von da nach da bewege und so weiter. Und das ist sehr stimulierend für mein Gehirn und auch meine Muskeln. Das macht richtig, richtig Spaß. Also es ist ja immer wieder die gleiche Leier auch von uns, das Training halt einfach so viel kann und so viel Potenzial hat, auf jeder Ebene unser Leben besser zu machen. Und es ist halt geil, wenn man dieses Potenzial ausnutzt oder zumindest mehr ausnutzt, als man es vielleicht jetzt gerade macht. Training ist schon eine gute Sache. Ey.
Mhm. Training ist schon gut. Ja,
schon echt,
das ist ein gutes Schlusswort. Was wollten wir eigentlich? Wir wollten eigentlich über Oberkörpertraining sprechen, gell?
Nee, einfach über unser Training.
Ach so.
Und das haben wir ja quasi gemacht, oder? Also kann man jetzt auch gar nicht, kann man gar nicht meckern, finde ich.
Die Grundlagen dafür, das Grundverständnis. So.
Weil so über Training reden, also über unser Training, dass man jetzt anfängt, irgendwie die Übungen So, ich weiß, es gibt Leute, die würden sich dafür krass interessieren. Aber da gehe ich auch nur von mir selber aus, wenn ich irgendwelchen Leuten in einem Podcast zuhöre, die dann anfangen halt über Bewegungen zu reden, also spezifische Bewegungen. Das ist halt einfach im Podcast-Format immer relativ schwierig.
Mhm.
Weil dann muss man sich wirklich konzentrieren und sich das vorstellen, über was die Menschen da gerade reden und so weiter. Das ist nicht so easy. Eine Sache noch, das sehe ich gerade. unser Seminar dieses Jahr im November ist ausgebucht. Also es gibt dieses Jahr leider keine Seminarplätze mehr, aber wir haben schon die ersten beiden Termine für die ersten beiden Seminare 2025 festgelegt. Das ist der 25. und 26. Jänner.
Hast du das Mikrofon jetzt auf einmal näher hingeschoben?
Ja. Telekinese. Mhm. Und der 26. und 27. August, April. April. April.
Die 4 steht für April.
Ach so. Ja. Genau. Also da finden unsere nächsten Seminare statt und die könnt ihr euch auch schon schnappen auf der Homepage. Und was gibt's noch auf dem? Kann ich noch irgendwas erzählen, was auf dem Whiteboard steht? Ja, oben links, das kann man auch noch kurz erzählen. Wenn ihr die MTMT-Methode nicht nur für euch persönlich haben wollt, sondern wenn ihr ein Team habt und ihr sagt so, hey, ich will, dass mein gesamtes Team in meinem Gym, in meiner Physiopraxis die MTMT-Methode studieren kann. Wir haben einen Gruppentarif kreiert, wo ihr euch einen Haufen Geld spart. Also da kriegt ihr dann quasi, also ihr kauft einmal die Methode und für alle weiteren Teammitglieder kriegt ihr, je nachdem wie groß euer Team ist, mindestens 50% off. Weil wir natürlich auch Bock darauf haben, dass ihr das so teammäßig etabliert. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns eine Mail an die info@mtmt.de. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug Werbung gemacht erstmal.
Mhm. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr.
Dann sehen wir uns bald wieder.
Ungefähr in 1,5 Stunden.
Okay, dann bis später.
Okay, bye.